96,3 MHz ist die Frequenz, 18. Oktober das Datum und 7:30 ist die Zeit. Wir rocken mit Bits und Bytes den Äther, da ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Der Dienstag ist auch der Tag 13 in der Post Steve Jobs Ära und weil die Sendung unter dem Motto von A wie Apple bis Z wie Zuse läuft, das ist auch der Tag 20.393 in der Post Konrad Zuse Ära. Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio sind auch der Maggie und der Markus Leng.
Hallo miteinander.
Alle miteinander.
Und es geht heute um eine Hinterlassenschaft von Steve Jobs, nämlich ums iPad. Aber es geht nicht nur darum, sondern auch um Tablets im Allgemeinen. Seit fast ein Dreivierteljahr gibt es das iPad und inzwischen gibt es auch alternative Produkte in der Kategorie der Schiefertafeln, Rechner. Aber keins von diesen alternativen Geräten ist bezüglich Verkaufszahlen auch nur in die Nähe vom iPad gekommen. Und es gibt aber so ein paar Anzeichen dafür, dass sich das demnächst könnte ändern. Und darum reden wir über Tablets. Wenn ihr Reaktionen live in die Sendung schicken wollt, schickt sie per Twitter mit dem Hashtag. Nein, mit dem Hashtag. Mit dem Hasch, das ist immer verfänglich, wenn ich das falsch ausspreche. Also der Tag mit dem Gartenzündli ist Stadtfilter. Und jetzt erst einmal eine Frage in die Runde. Wer von euch hat das Tablet? Hände hoch.
Und gleich sieht man es nicht am Radio.
Es bleiben alle Hände unten. Nein, der Markus Leng hat eins. Was hast du für eins?
Also ich habe vom Arbeitgeber ein iPad zu Hause. Das brauchen wir so zu Testzwecken. Und ich teste das jetzt schon seit etwa einem halben Jahr zu Hause. Und ich habe vorher mal noch so ein billig Android-Tablet gehabt aus China. Eines von den ersten billig Tablets, die es gegeben hat. Das war allerdings wirklich ein sehr unbrauchbares Gerät gewesen. Das habe ich mittlerweile auf den Schrott gegeben wieder.
Und das iPad, was haltest du von dem?
Ja, also ich finde es eigentlich schon noch angenehm. Es liegt so umeinander in der Wohnung. Und wenn du etwas möchtest wissen oder schnell nachschauen, dann ist das natürlich viel schneller. Du startest schnell das als der Computer.
Also als Surfstation.
Genau, ich beschüsste ja nicht so den Apple jünger und ich finde, es hat auch ein paar Sachen, die einfach unmöglich sind und im Grunde genommen nicht gehen, um so zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein angenehmes Gerät.
Zum Beispiel was?
Ja, wenn du zum Beispiel im App Store umsuchst und dich dort Apps durchblätterst, dann installierst du vielleicht eine, suchst aber, möchtest aber gerne weitersuchen, du wirst schon zuerst mal rausgespickt und kannst zuschauen, wie sich die App installiert. Wenn du dann wieder zurückgehst, bist du manchmal noch am gleichen Ort und manchmal kannst du dann wieder schön von vorne anfangen zu suchen. Und es gibt ja so Filter, die kannst du einstellen. Ich hätte gerne eine App, die nichts kostet, aus der Kategorie Spiel zum Beispiel. Und das kannst du dann alles wieder von Anfang an einstellen. Also irgendwie merkt sich das die Zustände nicht. Und was bei mir irgendwie der Fall ist, dass alle 15 Minuten die WLAN-Verbindung abbricht, ich die schnell muss schliessen und wieder aufmachen.
Das unangenehm, ja.
Das liegt vielleicht auch an meiner WLAN, an meinem WLAN-Router zu Hause.
Aber also ich habe schon von Leuten gehört, die dann ein Update gemacht haben von ihrem Router und es dann besser gegangen ist. Megan, hast du so ein Gerät?
Nein, habe ich nicht. Ich habe mich jetzt, bin echt dran gewesen, um eins zu kaufen, diesen Sommer. Und habe mich dann doch für so einen kleinen Laptop entschieden wieder. Also nicht das Netbook, aber so ein bisschen in dieser Größe, aber viel stärker.
Und was wäre es für eins gewesen? Hast du da schon einen Entscheidungsfindungsprozess durchgemacht?
Ja, also mir ist wahrscheinlich so das Galaxy Tab wäre für mich so recht spannend gewesen. Oder auch eins von Lenovo, wo jetzt gerade so ein bisschen aktuell wird. Aber ich denke jetzt gerade so bei den Android-Sachen hoffe ich eigentlich noch so ein bisschen auf eine offizielle Version von Google ohne die Herstellermodifikationen. Und darum so ein Referenzgerät, das sie eigentlich im Telefon auch haben.
Dann sind wir doch eigentlich schon mal bei dem Thema. Ich habe behauptet, dass die Verkaufszahlen, oder das muss man nicht behaupten, das kann man belegen, dass die Verkaufszahlen von diesen Android-Tablets, von all diesen Herausforderern, verschwindend klein sind im Vergleich zum iPad. Warum? Markus, glaubst du, ist das so?
Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass bis vor kurzem, also bis Android 3.0 rausgekommen ist, das war irgendwann im März oder so das Jahr, ist es eigentlich recht fragmentiert gewesen. Jeder Hersteller hat irgendein Tablet gebastelt. Das Betriebssystem ist aber nicht für Tablets ausgelegt gewesen, sondern für Telefon. Und so hat es mal da, mal dort nicht funktioniert. beim einen hat das nicht funktioniert, beim anderen dieses nicht. Und jetzt mit Android 3.0 glaube ich schon, dass sie langsam alle ein bisschen auf die gleiche Schiene kommen. Es haben auch, glaube ich, nicht alle Hersteller so eine eigene Oberfläche darüber gebaut. Die meisten benutzen, glaube ich, Android 3.0, so wie es Google bereitstellt.
Aber es ist schon so, man muss sagen, Google hat das zu wenig mit Engagement vorwärts getrieben. Die hätten mal müssen sagen, das ist es, das tun wir drauf und, dann und ab jetzt geht die Ära von der Google.
Wobei, ich glaube, das haben sie genau probiert, weil darum haben sie es ja nicht geopensourced. Das ist ja noch speziell. Also alle anderen Android-Versionen sind ja open source und beim Honeycomb, bei der 3.0-Version, die haben sie eben jetzt, bis jetzt unter Verschluss gehalten und jetzt kommt ja dann 4.0, der Ice Cream Sandwich, wo, wieder mal so ein lustiger Name, wo es dann eigentlich so das Telefonsystem und das Tablet-System wieder zusammenbringt und das werden wahrscheinlich wieder so ein Moment, wo man könnte sagen, jetzt wäre es vielleicht zu weit. Also,
aber ich glaube, sie haben das schon recht verschlafen mit den Tablets, weil das iPad ist ja schon recht früh angekündigt gewesen, bevor es dann überhaupt gekommen ist. Haben wir gewusst, Apple baut einen Tablet-Computer. Und dann haben sie eben schon in chinesischen Elektronikschmieden haben schon angefangen, Android-Tablets zu bauen. Und da haben wir von Google noch nie gehört, da sind noch Spekulationen rum gewesen. Und dann ist es noch sehr lang gegangen, wo das iPad rum war, bis dann Android 3.0, also quasi das Bekenntnis von Google zu diesen Tablets gekommen ist.
Mhm. Und dann haben die Konkurrenten dann häufig auch nicht wirklich etwas zu bieten, wo es jetzt zwingend würde machen, dass man so eins würde nehmen. Also häufig ist es einfach, man kann sich mit einem iPad anfreunden und dann nimmt man das iPad. Oder man hat aus irgendwelchen Gründen eine völlige Abneigung gegen Apple und dann nimmt man etwas anderes. Aber es ist ja zum Beispiel nicht so, dass die preislich günstiger wären. Überhaupt nicht. Apple hat da einfach natürlich auch mit diesen Stückzahlen, die sie können losschlagen können und mit diesen geschickten Deals, die sie eingefädelt haben, dass sie sich Komponenten über Jahre raus gesichert haben, dass die wahrscheinlich einfach das zu einem Preis können rausgeben und immer noch grosszügige Margen daran verdienen, wo ein anderer Hersteller schon einfach nichts mehr daran verdienen würde. Und dass man, der Preis wäre das Instrument, wo man könnte Apple gefährlich werden, aber genau dort hat sich Apple sehr gut abgesichert.
Wobei ich glaube, es gibt schon auch noch einen Grund mehr. Also, abgesehen davon, dass ich keine iTunes habe, weil es nicht läuft auf Linux und eher ein bisschen Mühe habe mit dem Synchronisieren von so Geräten. Aber auch, wenn man zum Beispiel das Android-Telefon hat und all die Apps schon gekauft hat, wo es zum Teil in zwei verschiedenen Versionen gibt und zum Teil wieder gratis kannst abladen, auch auf dem Tablet, zum Teil muss man auch wieder kaufen. Dann macht es ja schon auch Sinn, dass man jetzt sich irgendwo in einem Universum bewegt und nicht überall eigentlich zwei Apps braucht und zwei Ordner muss einkaufen.
Außer wenn man das natürlich lässig findet,
weil man einfach
die grosse Bandbreite geniessen will, vom Angebot.
Dann sicher, ja.
Ich glaube, es ist auch so, dass es hat tatsächlich ein paar Tablets gegeben, die deutlich billiger gewesen sind als Apple, aber da hat man bei den meisten irgendwelche Abstriche müssen machen. Also entweder keine Mobilverbindungen oder kleine Speicher oder zu langsamen Prozessor oder zu wenig Arbeitsspeicher oder statt einem kapazitiven Bildschirm so einen resistiv, also einen, der nur auf Druck reagiert und nicht auf so feine Fingerbewegungen. Und man hat eigentlich, also es hat ganz wenig Geräte gegeben, die auf Android gelaufen sind, die einigermaßen den Funktionsumfang vom iPad hatten und noch billiger gewesen wären.
Man hat aber auch schon gesehen, dass der Tablet-Markt ein Minenfeld ist. Wir haben da schon etliche Tragödien zu verzeichnen gehabt. RIM, also die Hersteller vom BlackBerry, die haben mit ihrem Playbook die Tragödie fabriziert, indem das einfach extrem schlecht abgeschnitten hat. Man hat das dann eigentlich nur können in Kombination vom Startweg mit dem BlackBerry-Telefon wirklich vernünftig brauchen. Hat natürlich die Leute nicht wählen. Dann hat es die WeTab, die Tragödie, über die haben wir glaube schon geredet. Und dann hat natürlich HP hat mit dem WebOS eine völlig unverständliche Strategie angelegt. Also,
keine Strategie.
Sie haben eigentlich selber gesagt, ihre Plattform sei tot, indem sie sie wollen verkaufen und Geräte eingestellt haben und so. Und dann hinten drin, wo alle Leute gefunden haben, aha, dann kann man das WebOS vergessen, haben sie gesagt, nein, es sei eigentlich nicht so gemein gewesen. Sie wollen es lizenzieren, aber wer lizenziert das noch?
Also was mich erstaunt, ist, dass es eigentlich von der Windows-Seite her nicht irgendwie ernstzunehmende Alternativen gibt. Das war zum Beispiel nie die Rede, dass das Windows Phone 7, also das quasi auf Windows Smartphones benutzt wird, dass diese Oberfläche irgendwann auf Tablets wandert. Von dem habe ich nie etwas gehört. Man hat immer probiert, die Windows-Versionen auf Windows-Tablets zu bringen. Das hat es ja schon vor dem iPad gegeben eigentlich. Aber es ist natürlich klar, dass so eine normale Windows-Oberfläche nicht für Touchscreen-Bedienung gedacht ist.
Wobei, wenn man jetzt da Windows 8 anschaut, dann ist das ja genau ihre Strategie, oder? Also die pappen es da eigentlich genau so eine Touchscreen-Oberfläche drüber und du musst die eigentlich wie wegklicken, wenn ich das richtig verstehe.
Also du sagst es eigentlich, das Windows 8 ist im Grunde genommen, also die kommende Version von Windows, die ungefähr im Jahr sollte rauskommen, die ist ja das erste Mal auf Touch-Oberflächen ausgelegt und man kann sie dann auch auf seinem herkömmlichen Desktop brauchen. Aber es gibt so ein neues Interface, also so eine neue Oberfläche, die so mit Kacheln arbeitet, man so auch kennt vom Windows Phone 7. Programm, Apps, wie sie dort heissen, laufen dann normalerweise Vollformatik, also im ganzen Bildschirm rein. Man kann sie dann so zwei teilen zwischen zwei Apps und es gibt kein Startmenü mehr, sondern eben die Kachelanordnung à la Phone 7. Es sieht wirklich so aus, als ob Microsoft wird eben den Markt nicht quasi vom Mobiltelefon her angreifen, indem sie ihr Betriebssystem fürs Mobiltelefon aufbohren für Tablets, sondern umgekehrt, dass das Betriebssystem für Desktop soll auch auf die kleineren Geräte kommen und dann auch auf dem ARM-Prozessor, stromsparenden Prozessor läuft und so. Also es wird ganz interessant.
Du meinst, wenn man ein völlig überblähtes Betriebssystem auf einen Tablet-Computer brötelt?
Ja, also wie gut das funktioniert, muss ich noch zeigen. An ihrer Entwicklerkonferenz haben sie es ja schon mal vorgeführt und dort ist, was ich so gehört habe, haben wir gesagt, dass Windows 80 rasend schnell. Also das ist in 5 Sekunden gestartet vom totalen ausgeschalteten Zustand, bis der Desktop und alles da war. Und Microsoft ist ja dran, das Windows so in Komponenten zu zerlegen. Also, dass das nicht mehr ein riesiger Block ist, sondern dass das so aus Puzzleteilen besteht. Und man dann kann auch sagen, auf dem Desktop oder auf dem Tablet lässt du zum Beispiel das Puzzleteil weg, wo die alten Anwendungen damit laufen. Das kann dann nur die neuen Anwendungen für Tablets ausführen, aber man kann dann trotzdem auf dem Desktop und auf dem Tablet die gleichen Tablet-Anwendungen. Ich sehe, also es ist ja auch immer so, Microsoft neigt zu komplizierten Lösungen, das sieht man da wieder. Aber hat so etwas eine Chance?
Ja, sicher. Also, es kommt darauf an, wie sie es umsetzen, aber also ich glaube, es ist noch lange nicht gesättigt. Also ich glaube, man sieht ja, wer bis jetzt so ein Tablet hat und das sind eigentlich ja eher so ein bisschen die ein bisschen vorausschauen und ein bisschen technikaffin sind. Und so der Massenmarkt, der ist noch nicht erreicht. So.
Ja, also ich finde das spannend. Ich finde es sehr mutig, dass sie auch eben Microsoft das Startmenü abschaffen und dafür so die Teiloberfläche bringen, wo man von ihrem Betriebssystem her vom Handy kennt. Was natürlich im Idealfall auch könnte den angenehmen Nebeneffekt haben, dass die Leute das kennen von ihrem Desktop-PC, wo sie quasi das zwungenermassen das Update überkommen und dann vielleicht auch eher bereit sind, das Windows Phone 7 zu kaufen, wo bis jetzt ja noch nicht so eine Erfolgsgeschichte war.
Jetzt kommt der Nokia. Aber.
Nokia kommt mit Windows Phone 7 natürlich. Ja, also das könnte ja, ist natürlich auch die Hoffnung, dass es dann dort ein bisschen Schub bringt, weil bis jetzt ist Nokia natürlich auch im freien Fall gewesen. Die müssen sich irgendwie auffangen. Dann, ja, was haltet ihr von Amazon? Amazon hat ein Kindle vorgestellt, Kindle Fire. Das ist so ein Tablet mit Farbbildschirm, mit Touchscreen für $200, wenn ich richtig informiert bin. Also ein sagenhaft günstiger Preis, den alle anderen einpacken können.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch ein Android-Tablet, allerdings so ein
von Amazons.
Genau, von Amazons. Und ich denke mal, die tun das querfinanzieren. Es kostet vielleicht 400 Stutz. Und sie setzen natürlich darauf, dass die Leute nachher ihre Medien direkt aus den eingebauten Amazon-Shops ziehen.
Was man natürlich kann vorstellen, dass die Rechnung aufgeht, weil Amazon hat Videos, Amazon hat Musik, Amazon hat alles.
Hat Apps. Android-Apps.
Ja, und Bücher. Und sie machen auch sonst recht clevere Strategien mit den Amazon E-Reader zum Beispiel. Da kannst du einen relativ günstig für 200 Stutz kaufen, wo du nachher aus allen Herren Ländern kannst dein Zeitungsabo updaten, zum Beispiel ohne, dass dir zusätzliche Mobilfunkverbindungen entstehen.
Mhm. Whispernet heisst das.
Genau. Mhm. Und wenn es natürlich so Technologien mit dem verbindet, hat das durchaus eine Chance. Mich hat es erstaunt, dass das Ding so billig wird, der Amazon Kindle Fire, oder wie das heisst.
Also es gibt ja auch Leute, die sagen, zumindest der E-Book-Reader, der normal Kindle, der ist jetzt in der günstigsten Version, glaube ich, bei 79 US-Dollar. Also da kann man darauf warten, bis man den Kindle gratis überkommt und dafür den dann nur über seine Bücherkäufe finanziert, also so quasi das Telefonprinzip, wo man ein vergünstigtes Telefon überkommt und dann das über den Konsum an Minuten, wäre dann da einfach der Konsum an Bücher. Aber das ist eigentlich das einzige Rezept, wo man sich im Moment vorstellen kann, wo gegen das iPad funktioniert. Einfach günstig und wunderbares Konsumgerät.
Ich glaube, Amazon setzt halt auch ganz bestimmt auf Leute, die nicht ein vollumfängliches Tablet wollen. Also sie müssen nicht alles damit machen können, sondern eher vielleicht ein bisschen Webseiten browsen, ein bisschen Mails checken und noch Bücher lesen, Videos schauen, Musik hören. Das, was die meisten Leute auch auf dem iPad machen. Aber wahrscheinlich, wenn es dann so an sehr leistungsfähige Apps geht, Spiele und so, dann kann wahrscheinlich dann der Kindle Fire nicht mehr mitheben. Aber ich glaube, für sicher die Hälfte von allen potenziellen Tablet-Nutzern langt das wahrscheinlich, was das Gerät kann.
Ja, und das ist jetzt ja, also eben der Kindle, den du angesprochen hast, der billig, der ist ja werbefinanziert. Das ist genau. Ja noch lustig, das ist ja auch ein neues Modell eigentlich. Dass du sagst, du tust dann eigentlich Werbung einblenden, wenn du ihn nicht benutzt. Also wenn er rumliegt, dann kommt so Werbung dargestellt. Und das ist vielleicht auch ein neues Modell, wo sie jetzt da lancieren, wo sie vielleicht auch noch ein bisschen Geld erhoffen.
Die Leute, die so einen haben, die sagen, das sei eigentlich nicht störend, weil da kommt vor allem Amazon-Werbung und zwar natürlich so, wie man die auch hat, also personalisiert, da werden einem Sachen vorgeschlagen, die man vielleicht eh gut findet. Also wenn man die Vorschläge, die Empfehlungen von Amazon gut findet, dann findet man, glaube ich, auch die Werbung gut. Also dort ist Amazon wahrscheinlich einfach in einer super guten Position, indem sie alles dir könnt verkaufen und das natürlich dann auch machen mit dem vergünstigten Gerät. Reden wir vielleicht noch darüber, wir haben schon ein bisschen angedeutet, was man damit macht. Man tut vor allem Medien konsumieren. Ist das so? Ist es, weiss man, was man was die Leute mit dem iPad machen und machen sie etwas anderes, wieder Videos einziehen, ein bisschen surfen, ein bisschen Musik hören?
Also es hat verschiedene Studien gegeben, so letztes Jahr sind die ersten auftaucht, wo quasi probiert haben abzuschätzen, was heisst das für den Markt, wann wird das gebraucht und so. Und es ist schon so, dass laut diesen Studien, dass die Geräte am ersten in so einer Lean-Back-Atmosphäre eingesetzt werden. So hat das geheißen in dieser Studie. Das heisst eben, wenn man quasi auf dem Sofa hockt in einer entspannten Atmosphäre am Abend, teilweise auch am Morgen sind offenbar die Nutzungen vom iPad am stärksten. Am Morgen, um schnell sich informieren, Mails checken und am Abend auch noch sonst zum Medien konsumieren. Da steht auch in diesen Studien, dass das vor allem so zu Unterhaltungs- und Informationszwecken eingesetzt wird. Also eben Videos schauen, E-Books lesen und so Social Networks bedienen quasi. Das sind so die hauptsächlichen Sachen, neben dem Nachrichten konsumieren. Und was sehr gut scheint zu laufen, ist die ganze Spielecke. Und was ich auch noch interessant Detail gefunden habe, ist, dass offenbar viele iPad-User angeben, dass sie während dem Fernsehen schauen, mit dem Tablet rumspielen.
Spricht wahrscheinlich weniger fürs iPad als mehr gegen das Fernsehprogramm.
Es ist eigentlich noch erstaunlich, weil in all diesen Mediennutzungsstudien wird ja jedem Medium so eine Zeit zugeschrieben, quasi, wo der Mensch pro Tag das Medium nutzt. Und es hat, glaube ich, noch niemand gross daran gedacht, dass man zwei so Medien gleichzeitig nutzen könnte. Also Zeitung lesen und Fernsehen schauen, hat man vielleicht auch gemacht. Aber es scheint wirklich augenfällig, dass bei iPads, aber auch zum Beispiel bei iPhones, dass die Leute während dem Fernsehen schauen, die Geräte benutzen. Das ist also eine Herausforderung für die Mediennutzungsforscher, um das dann schön aufdröseln in einer Studie.
Mhm. Und für die Fernsehanbieter, zum Programm machen, das einem so absorbiert, dass man nicht mehr an Twitter denkt. Aber der Content Creation, wie man das nennt, also Inhalt herstellen, jetzt abgesehen von einem Tweet, passiert da nichts, oder? Oder ändert sich das einmal noch?
Also ich kann da auch noch mutmaßen. ich finde selber das Schreiben vom iPad jetzt nicht wahnsinnig schnell oder so. Also es geht überraschend schnell für das, dass man eigentlich nur auf einem Bildschirm ohne Tasten und irgendwie haptisches Feedback rumklickt. Aber ich finde das relativ mühsam. Ich würde nie irgendeinen längeren Text drauf schreiben, allenfalls ein E-Mail oder so. Das spricht für mich schon mal dagegen. Dann gibt es Leute, die so kleine Tastaturen da hängen und finden, das ist super, wenn du unterwegs bist, dann hast du so ein kleines Kit dabei, kannst entweder noch mit dem iPad spielen oder noch die Tastatur da hängen. Es kann sein, dass das geht, aber das ist dann vor allem so im Textbereich. Und dann, wenn es irgendwie um Bilder und um Videos bearbeiten und so geht, da gebe ich dem eigentlich keine grosse Chance. Man kann das alles mit irgendwelchen Apps, aber nicht auf irgendwie High-End-Level, wie es ein Desktop-Computer
ist
kann.
Ist das aber vielleicht so, dass wir das einfach sagen, aus unserer Perspektive als eben High-End-Anwender, als Power-User? Weil es gibt auch die Diskussion immer mal, wo wieder aufflammt, ob jetzt mit den Smartphones und vor allem auch mit den Tablets die Post-PC-Ära, sie ist schon häufiger beschworen worden, aber ob sie jetzt wirklich kommt. Man hat gesehen, mit dem iOS 5, der letzte Woche gekommen ist, das kann man jetzt fast ohne PC brauchen. Das synchronisiert seine Daten in die Cloud, über die iCloud macht es Backups. Man kann es ohne iTunes aktivieren, man kann synchronisieren ohne direktes iTunes, ohne Kabelanbindung. Also dort sieht es so aus, als ob das so langsam auch als PC-Ersatz könnte funktionieren. Und wenn wir jetzt mal uns versuchen, von der Power-User-Rolle wegzudenken in das, was ein durchschnittlicher Anwender, ein normaler Anfänger, wie sagt man, Otto-Normalsurfer oder so macht, könnte das lange für den?
Ja, im Moment vielleicht knapp. Also du kannst sicher irgendein Video schneiden dort drauf. Die Frage ist, bringst du es überhaupt schon mal auf das iPad, das Video? Also da gibt es dann schon noch viele kleine Sachen. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt 5-10 Jahre weiter schaust, kann das durchaus so sein.
Also,
wir hätten ja wahrscheinlich alle nicht geglaubt vor 15 Jahren, dass wir jetzt praktisch einen Minicomputer im Hosensack rumschleichen mit unseren Smartphones. Und wenn man die Geschwindigkeit für die Entwicklung weiterdenkt und auch nur schon die Entwicklung von den Tablets jetzt in den letzten paar Jahren, was da dazugekommen ist an Funktionen und Leistung und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass in 10 Jahren, dass es vielleicht wirklich keinen Grund mehr gibt, irgendeinen Desktop-Computer zu Hause aufzubauen.
Ich habe mir die Frage gestellt, ich habe letztes Mal eine App getestet von bookfactory.ch zum Fotobücher am iPad machen und das ist die Frage, eine völlig absurde Idee im ersten Augenblick, weil am Computer hast du viel leistungsfähigere Hardware, du kannst es angenehmer machen, aber sind die einfach Pionier, dass die das gesehen haben, dass das wird um die Ecke kommen?
Hat es funktioniert?
Wenn man weiss, wenn man mit diesen Limitationen kann leben und wenn man mit denen sogar kreativ kann umgehen, dann werden die Fotobücher schöner wieder, die ich am Kompi machen. Aber das ist wieder so eine Frage, ist mehr, ob man Lust hat, sich mit diesen Limitationen abzufinden und eben vielleicht auch in dieser Leanback-Situation nicht am Kompi, sondern eben auf dem Sofa liegenderweise sein Fotobuch zusammen zu pfrümeln.
Die Sachen können ja auch erleichtern sein. Ich denke jetzt, wenn ich mir meine Mutter vorstelle, die mit Mühe und Not kann einen Computer bedienen kann, so das, was man ihr quasi durch Training beigebracht hat, dann glaube ich nicht, dass sie jemals können auf einem Desktop-Computer ein Video schneiden können. Aber wenn man es schafft, auf einem iPad auch meiner Mutter zu zeigen, wie man ein Video schneiden kann, dann würde ich das vielleicht sogar machen. Und das ist wahrscheinlich schon das Ziel von diesen Apple-Leute.
Könnte es vielleicht allein passieren, weil man mit dem iPad weniger Berührungsängste hat? Also Computer sind, so sind wir sozialisiert worden, die bösen Maschinen, die gefährlich sind, weil da das Windows drauf läuft, also die sind kompliziert, fehleranfällig, die stürzen ab, aber die iPads, die sind ja so ein wunderbares Accessoire, die sind ja mehr Modegegenstand als ein gefährlicher Computer, dass das allein darum funktioniert, weil man da weniger Berührungsängste hat.
Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das, also ja, eigentlich hast du eigentlich schön beschrieben.
Ich glaube,
da nicht viel
Aber gerade auch die Limitationen, die du hast, eben, dass du eben nicht alles ganz so machen kannst auf einem iPad wie auf einem Desktop-Computer mit Unterfunktionen und Untermenüs, so wird es schnell kompliziert. Da geht man so hin und macht es einfach ganz viel einfacher. Da kannst du halt nicht mehr 100 Optionen wählen, aber das ist ja genau das, was jetzt zum Beispiel meiner Mutter würde helfen, wenn sie eben gar nicht 100 Optionen hat.
Also was dort jetzt noch fehlt, also jetzt, wenn ich gerade meine Mutter anschaue, jetzt wollen wir gerade bei den Müttern sein.
Hallo Mütter, natürlich würde ich meine auch noch grüßen.
Sie ist Lehrerin und macht natürlich dann viel so, sagen wir, Arbeitsblätter und so Sachen, und dort braucht es noch so eine Textverarbeitung, und oder meine Schwiegermutter, die eher dann so für das Geschäft noch irgendwelche Tabellen muss machen, so Schülerinnenlisten und was auch immer alles. Dort muss man dann ein bisschen schauen, wie weit ist es möglich. Vielleicht findet man da so einen einfachen Ansatz, den wir uns heute noch nicht vorstellen können, dass es nachher so viel simpler geht und dass man nicht mehr so ein Excel vor sich hat. Vielleicht können wir uns das jetzt einfach nicht gerade vorstellen.
Wenn du ein Brain-Interface hast, dann brauchst du dann auch keine Tastatur mehr, oder?
Oder wenn eh alles nur elektronisch passiert oder so, dann brauchst du auch kein Blättchen mehr ausdrucken, aber das ist halt dann die Frage, oder?
Das ist ja auch so die jüngste Errungenschaft vom iOS, ist, dass man mit seinem Gerät kann reden, die, so, die Frau Siri, die da jetzt in dem iOS oder in dem iPhone 4S drin hockt und auf Zuruf Termin bearbeitet und Sachen herausfindet und Flüge reserviert und so. Nein, das kann sie, glaube ich, nicht. Das hat mal die ursprüngliche Version hat das können. Aber auch Reservierungen gemacht in Restaurant und so. Ist das etwas Sprache? Oder anders gefragt, was erwartet ihr vom iPhone 3?
Du meinst vom iPad
3? Vom iPad 3, genau.
Ja, ich erwarte eigentlich nicht viel. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht kaufen, aber ich denke, so etwas werden sie sicher reinpacken, die Iris oder wie sie heisst.
Siri.
Siri, genau.
Was? Ja, die Sprachsteuerung, habe ich das Gefühl, ist so vor allem so ein bisschen ein Autofahrer-Dings. Also, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, weil also, im Zug hockt man ja nicht und redet mit dem Telefon. Also ich würde es nicht machen, oder kann man es jetzt nicht vorstellen.
Vielleicht flüstern.
Man kann so tun, als ob man einfach würde telefonieren.
Ja, aber ein SMS, also ja, nein. Also nein, das würde ich glaube ich nicht zugeben.
Man kann übrigens der Siri auch sagen, dass man sie liebt und sie hat tatsächlich Antworten darauf
sie parat. Sie hat also erstaunliche, also das ist das Erste, was dann umgereicht wurde, ist, googelt danach, shit, that Siri says, da gibt es ein paar lustige Sachen. Also sie hat Humor, die Frau, die da im iPhone reinsteckt. Was würdet ihr dann erwarten vom nächsten Android-Tablet, ihr als Linux-Fans, wo euch würde umhauen vor Begeisterung?
Also ich glaube, ich würde am ersten Mal erwarten, dass die das irgendwie anbringen, dass es eben so einen Standard gibt, was ein gutes Tablet ist, weil jetzt hat im Moment die User eigentlich keine Ahnung. Da muss mühsam grübeln, was sind die Nachteile von dem Gerät, das mich jetzt so halbwegs interessiert. Eine interessante Idee habe ich, finde ich halt so im technischen Bereich. Zum Beispiel hat es mal ein Android-Tablet gegeben, wo einen transflektiven Bildschirm hatte. Das ist ein Bildschirm, wo du kannst die Hintergrundbelichtung ausschalten. Das ist das, was am meisten Strom braucht am Bildschirm. Und du kannst eigentlich dann mit dem Sonnenlicht trotzdem das Bild lesen. Das heisst, du hast zwei Vorteile, sparst Strom und kannst bei strahlend hellem Sonnenschein das Bild noch lesen, weil es nicht noch spiegelt. Und so Sachen fände ich interessant.
Ja, also mir geht es in die ähnliche Richtung, weil ich bin im Moment, tendiere ich eigentlich eher wieder zu so einem Kindle, zu einem herkömmlichen, so mit der E-Ink-Technologie, also dass du eigentlich so Tinte hast, wo du dann eben genau bei Sonne kannst lesen, wo extrem lange Akku gebraucht, also extrem lange Akkudauer hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wäre das jetzt fast eher wieder mein Anwendungszweck, als jetzt so ein, nochmal so ein Multimedia-Device. Und das geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, also das ist eigentlich wieder kannst du dabei haben und eben auch kannst irgendwo zum Morgenessen von außen unter der Sonne kannst du eine Zeitung lesen.
Also wir wollen eher so technische Raffinesse. Die Software sollte eigentlich alles können, was ein iPad auch hat.
Also die Software muss alles können und die Technik muss genial sein. Das finde ich gut zusammengefasst. Und damit klappen wir unseren Smartcover zu und machen Feierabend. Und zwar analog, offline und unverkabelt. Wenn ihr wollt meckern, loben oder Vorschläge unterbreiten, dann macht das. Und zwar via die E-Mail-Adresse digital@stadtfilter.ch. Eure Reaktion müsste natürlich, falls euch das nicht ganz klar ist, sage ich es euch jetzt, etwas mit dem Digitalmagazin zu tun haben. Es ist nämlich
und
jetzt nicht
positiv
so
sein.
Naja, Wenigstens positiv. Am Anfang müsst ihr uns ein Kompliment machen und dann könnt ihr drauf los kritisieren. Es ist eben nicht so, dass wir für jegliches Gemecker, Lob oder Vorschläge zuständig wären, aber wir sind auch zuständig für Kummerbox Live. Nächste Woche geht es wieder um Computerärger, Softwareprobleme, Gadget, Trouble. Da werden der Raul, René, Melzer und ich im Studio sein. Fragen an digital@stadtfilter.ch. Und jetzt machen wir den Sack zu. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Da war der Maggie.
Und der Markus Leng.
Hebt's gut, hebt Sorge zu eurem Tablet und zu was auch immer. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.
Ciao.